Mittlerweile schreiben echt viele Unternehmen sich Agilität auf die Fahne. Es gehört fast schon zum guten Ton, sich auch nach außen als agil und am Ende soll das wahrscheinlich heißen, modern zu präsentieren. Fragt man mal nach bei den Mitarbeitenden in Organisationen, dann stößt dieses Thema häufig auf gar nicht so große Resonanz. Da fallen Sätze wie, bei uns ist das ein rotes Tuch. Das Thema ist verbrannt. Oft wird auch einfach nur mit den Augen gerollt. Ist die agile Welle gescheitert oder hat sie vielleicht noch gar nicht angefangen? Ich behaupte, es geht gar nicht um Agilität. Agilität ist höchstens ein Ergebnis von Rahmenbedingungen, die zur Wertschöpfung der Organisation passen, von Entscheidungsstrukturen, die echtes Engagement möglich machen und am Ende von Mustern, die sich in der Zusammenarbeit beobachten lassen bei Teams und Unternehmen, die das wirklich gut hinkriegen. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und über genau diese Muster habe ich in der heutigen Episode mit Miriam Sasse gesprochen. Miriam ist Mitglied im Open Leadership Network und in diesem Rahmen hat sie mit ein paar Kollegen und Kolleginnen diese Open Patterns erarbeitet, also den Versuch gestartet, diese Muster, von denen ich gerade gesprochen habe, mal runterzubrechen auf 8 Basismuster, die ihr auch für eure tägliche Zusammenarbeit nutzen könnt, um euch selbst zu reflektieren auf das, was schon läuft und vielleicht auf Ideen zu kommen, welche Veränderungen euch helfen können, besser zusammenzuarbeiten. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Machen wir das doch. Also, wir können direkt starten, hast du gesagt. Moin Miriam, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Kurswechsel-Podcast.
Moin Arne, ja, freut mich sehr. Danke dir für die Einladung zum zweiten Mal.
Ja, wir haben das ja angedroht, wenn ich mich recht entsinne, in unserem letzten Podcast hinten raus, weil wir gemeinsam festgestellt haben, wir haben ja über Inviting Leadership gesprochen, führen mit Einladung.
Genau.
Eine ganze Episode gefüllt, weil da echt viel drinsteckt. Aber streng genommen war das nur ein Achtel von dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben.
Genau.
Nämlich, ich habe mal so die große Überschrift Open Leadership draufgeschrieben. Aber konkret wollen wir über Muster sprechen.
Genau. Nämlich ganz genau über die offenen Muster oder auf Englisch die Open Patterns, die das Open Leadership Network ins Leben gebracht hat. Und Inviting Leadership ist nur eins davon.
Mhm. Genau, vielleicht fangen wir aber trotzdem nochmal langsam an oder kommen so vom Groben ins Feine. Erzähl mal, du hast jetzt gerade schon erwähnt, das Open Leadership Network. Open Leadership klingt toll, hat irgendwie was mit Führung zu tun, würde ich jetzt mal so als Ahnungsloser assoziieren. Ja. Erzähl doch mal, was ist Open Leadership?
Ja, also das Open Leadership Network hat sich jetzt aus den letzten Jahren der Aktivitäten rund um neue Kultur in Unternehmen, Agilität, Open Space Agility, Open Space Technology drumherum entwickelt. Es ist eine Gruppe von Gleichgesinnten. Alle hängen an dem Thema offene Veränderungen, einladungsbasierte Veränderungen voranzutreiben. Und dafür verwenden wir natürlich offene Kommunikationsmuster, offene Interaktionsmuster, um wirklich eng zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig die Offenheit zu geben, dass alle, die es betrifft, auch wirklich frei mitgestalten können in der Unternehmensentwicklung. Und unter diesem Deckmantel sammeln sich eine ganze Reihe von Experten. Also unter Open Leadership Network findet man da auch eine große Übersicht darüber, wer alles mittlerweile schon mit dabei ist. Und ja, wir haben gemerkt, dass das ganze Thema Agilität so ein bisschen einem Industriekomplex unterliegt und sehr viel, ja, dann doch Geschäft damit gemacht wird und der wahre Hintergrund hinter dem agilen Ansatz an vielen Stellen ein bisschen nach hinten rückt. Und das wollen wir im Open Leadership Network wieder verändern. Und gerade das Engagement der Mitarbeiter und auch diesen Fokus darauf, dass es einfach Engagement braucht, um überhaupt diese Veränderungen voranzubringen, wieder in den Vordergrund setzen.
Mhm. Genau, und jetzt sprechen wir auch gerne davon, dass sowas wie Verantwortungsübernahme, Motivation, irgendwie Bock haben, Dinge zu bewegen, das steckt in uns allen drin.
Ja.
aber leider können wir in vielen Unternehmen nur relativ wenig davon beobachten. Und da setzt ja, so habe ich es verstanden, das Open Leadership an mit den Mustern, weil, korrigier mich, wenn ich das falsch eingeordnet habe, ich würde mal sagen, es sind so Beobachtungen, vielleicht auch Muster im wahrsten Sinne des Wortes, die ich feststellen kann in Organisationen oder in Teams auch, wo das sehr gut funktioniert, also wo eine hohe Verantwortungsübernahme zu beobachten ist, ein extrem hohes, wie man im Englischen sagt, Engagement in dem, was da getan wird. Und jetzt ist wahrscheinlich super spannend für unsere Hörerinnen auch, da mal rein zu zoomen und reinzugucken.
Ja.
Vielleicht an der Stelle, über eines davon haben wir ja schon gesprochen, das Führen mit Einladung.
Ja.
Ich würde den Link zu dieser Episode mal in die Shownotes packen.
Gerne.
Dann haben wir nämlich mehr Zeit, uns heute noch mit den anderen zu beschäftigen. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen ausführen. Ich habe jetzt ja so ein paar Dinge vorweg genannt, Open Patterns, Muster, die ich beobachten kann bei, wir sagen gern, Höchstleistungsteams oder Organisationen. Führ doch mal aus.
Ja, genau. Jeffrey Moore hat es schon gesagt, ne? Veränderungen können nicht erreicht werden, ohne dass andere freiwillig mithelfen. Und Menschen helfen nicht mit, wenn man sie vorher nicht einbindet. Also das Thema Engagement ist wirklich so die Geheimzutat bei Veränderungsprojekten in Unternehmen. Wirklich wertvoll und wertevoll, nennt ihr es ja auch gerne, zu verändern, bedeutet die Mitarbeitenden und alle Führungskräfte dann auch wirklich einzubinden und auf ihr Engagement aufzubauen. Dafür muss man natürlich eine Struktur auch schaffen, in dem die sich auch engagieren wollen. Ganz klar. Ne? Und die Gallup-Studie sagt ja immer jedes Jahr ja gerade, das ist das große Problem. Also so Mitarbeiterengagement in Unternehmen zu bekommen, wenn noch die Hälfte der Leute eigentlich schon im Kopfe gekündigt haben. Ja, so viel sind es nicht, aber ich glaube, sie kommen jedes Jahr so auf 16-17%, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben. Da scheinen wir eine große Schwachstelle zu haben. Also lohnt sich der Blick da drauf. Und was wir im Agilen oft haben, ist ja dann der Blick auf zwei Seiten. Also auf der einen Seite gucken wir sehr stark in Richtung Werte und Prinzipien. Wir gucken auf das Agile Manifest und haben dann eine ganz klare Vorstellung davon, mit welchen Werten wir da unterwegs sind. Individuen und Interaktionen schätzen wir mehr als Prozesse und Tools. Also wir haben ein Gefühl für die Werte, für die Glaubenssätze, die dahinter stecken. Wir sprechen immer gerne von den agilen Prinzipien, die wir da verfolgen. Und auf der anderen Seite haben wir ganz klar die agilen Praktiken. Und da gibt's ja mittlerweile so viele, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Scrum und auch Kanban zählt ja zu einem gewissen Teil mit dazu, sind so die beiden bekanntesten. Aber ja, was findet man noch alles, ne? Unter Design Thinking, die ganzen Ansätze rund um Open Space, Open Space Technology, Open Space Agility. Wir finden die ganzen Liberating Structures, die da gerne genutzt werden und ja, alles Mögliche, ne? Skalierungsframeworks und alles Mögliche. Da ergibt sich eine gewisse Lücke dazwischen. Weil, wenn ich jetzt von Werten und Prinzipien komme, ist ja erstmal die große Frage, wie setze ich das denn jetzt eigentlich um? Wie verhalte ich mich aufgrund dieser Werte und Prinzipien? Und natürlich kann ich direkt in festgelegte Praktiken und Best Practices wandern. Aber das sind dann natürlich schon wieder so verschiedenste Verhaltensmuster zusammengepackt zu einem schönen Bündel, gerne dann auch mal als Rezept getarnt, die ich dann einfach mal so blindlings ausführe. Und es lohnt sich wirklich so dieser Blick einmal dazwischen, nämlich auf die Verhaltensmuster, auf die Denkmuster, die wir aus den Prinzipien, aus den Werten sozusagen für uns selbst ableiten und die sich dann widerspiegeln in den Praktiken, die wir versuchen, bei uns im Arbeitsalltag einzuführen, wie zum Beispiel Scrum. Und genau das ist, was du eben so schön sagtest, so der gemeinsame Nenner oder dieses Muster. Ne? Das heißt ja auch Open Pattern, also so ein Pattern, was ich da wieder entdecke, wo ich irgendwie merke, irgendwie hat das alles was miteinander zu tun. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten, ich kann die noch nicht so gut greifen. Und genau das ist im Open Leadership Network gelungen. Viele haben sich zusammengesetzt und überlegt, ja, was sind denn so die Gemeinsamkeiten, die Muster, die wir in diesen ganzen Praktiken immer wieder finden. Ne? Wir gucken auf Scrum, wir gucken auf Open Space Technology und so weiter. Was sind die gemeinsamen Muster? Und da haben wir dann 8 Open Patterns entsprechend ausgewählt, wo wir sagen, die finden wir wirklich in allen agilen Praktiken wieder. Und die ergeben sozusagen den Kern dessen. Und wenn ich diese Denk- und Handlungsmuster, wenn ich die umsetze, dann habe ich schon so viel gewonnen. Erstmal fällt es mir leichter, agile Praktiken anzuwenden. Und auf der anderen Seite muss ich vielleicht gar nicht so genau in die Rezeptekiste gucken, sondern kann vielleicht gleich einfach sagen, hey, wenn wir die agilen Praktiken, die agilen Muster anwenden, die Open Patterns, dann sind wir sozusagen schon einen Schritt weiter und voll in der Umsetzung der Agilität bei uns im Unternehmen drin. Und ja, Rezepte kann man mal zur Anregung sich da mal angucken, aber letztendlich kennt man sein Unternehmen, man kennt seine eigene Arbeitsweise so gut, dass man das viel besser einschätzen kann. Das liegt dahinter. Mhm.
Mhm. Ja, das finde ich sehr reizvoll an diesen Open Patterns, dass ja, also auch uns bei Kurswechsel geht es häufig so, dass wir gefragt werden, könnt ihr uns nicht mal agil machen? Ich mache mal so bewusst. Wo wir oft sehr viel Zeit und Energie drauf verwenden müssen, ist in ein Erwartungsmanagement.
Ja.
Also weil unsere Kunden häufig die Idee davon haben, da kommen jetzt Kurswechsel vorbei und die geben uns 5 Rezepte. Mhm. Und dann sind all unsere Probleme gelöst. Ja, mhm. Wo wir dann ja erstmal auf die Bremse treten und sagen, Moment mal, was ist denn das Problem? Was soll denn hinterher anders sein? Was glaubt ihr denn mit dieser Praktik gelöst zu kriegen? Und ja. Dann sehr schnell da sind, wir müssen uns das System als Ganzes angucken, wir müssen uns angucken, wie wird Arbeit organisiert, wo sind Strukturen da. Und das ist auch einleuchtend für die allermeisten, mit denen wir sprechen. Und trotzdem ist das, du hast das diese Lücke dazwischen angesprochen,
ja.
Entsteht dann immer die Frage oder so, okay, verstanden, Kurswechsel, was ist denn jetzt ab morgen anders?
Ja, absolut. Und
ich habe mit reizvoll angefangen, finde ich so reizvoll, dass mir diese Open Patterns ja ein Stück weit auf eine Reflexionsebene geben und im Sinne eines Filters meiner Beobachtung. Mhm. Also durch die Intervention, wie auch immer sie sein mögen. Ne, ob ich jetzt Methoden einführe, ob ich gewisse Strukturen, Praktiken verändere, kann ich anhand dieser Patterns beobachten, geht das in die Richtung, die ich intentional eigentlich mal vorhatte.
Ja. Ja, genau. Ich selbst bin ja als Agile Coach oder agile Transformationsbegleiterin unterwegs bei uns im Konzern. Also Avato Systems ist ja die Einheit der Bertelsmann-Gruppe, in der ich vor allem unterwegs bin. Und wir sind ja riesig groß. Und ich sehe ganz viele Teams mit ganz unterschiedlichen agilen Praktiken loslaufen und die sind alle in ganz unterschiedlichen Situationen so. Und die stehen alle vor ganz unterschiedlichen Problemen. Was es natürlich dann auch erschwert. Ne? Man möchte ganz gerne so die Kommunikation untereinander und das gegenseitige Lernen voneinander ein bisschen fördern. Aber die sind alle mit ganz unterschiedlichen Produkten unterwegs und anderen Dienstleistungen. Es sind ganz andere Teams. Die sind mit dem agilen Thema und ganz unterschiedlichen Reifegraden. Aber bei diesen Open Patterns kommen wir dann wieder alle zusammen. Also wenn wir dann über Denk- und Handlungsmuster sprechen und sagen, hey, was sind denn eure Schwierigkeiten? Dann kommen wir gerade an der Stelle mal super wieder zusammen und finden eine Gesprächsebene, wo es für alle wieder spannend wird. Weil jeder auf genau dieser Ebene die Schwierigkeiten hat, dann auch mit den anderen in den Austausch zu kommen.
Mhm. Genau. Also vielleicht kriegen wir da ein bisschen Griff dran. Und viele Organisationen stecken ja gerade in etwas, das ich mal so ganz global galaktisch einen Veränderungsprozess nennen möchte. Ob ich da jetzt digitale Transformation draufschreibe oder agile Transformation oder ob ich konkret an Schmerzen, die gerade sichtbar werden, arbeite. Irgendwie hat das immer mit Veränderung zu tun. Mhm. Und jetzt vielleicht mal, da stehen ja Menschen dahinter, die Veränderung vorhaben. Mhm. Und bei der Frage, ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so ein Prüfmechanismus vor. Jetzt stoße ich irgendeine Veränderung ab, ich verändere vielleicht Teamstrukturen oder ich setze ein ganz neues Team auf und kann mir, so habe ich zumindest diese Open Patterns für mich bisher brauchen können, die Frage stellen, habe ich auf alles geachtet eigentlich? Und vielleicht ist das ein ganz guter Moment, da mal einzusteigen. Wie gesagt, in Inviting Leadership haben wir schon drüber gesprochen. Also du hast Freiwilligkeit, das Prinzip angesprochen, was wir ja auch immer betonen. Natürlich müssen die Leute freiwillig dabei sein. Aber was denn noch?
Ja, also dieses Inviting Leadership oder auf Deutsch nennen wir es gerne einladungsbasiertes Führen oder Führen mit Einladung. Das ist das Schlüsselmuster. Das ist sozusagen das Kernmuster in den offenen Mustern, an denen sich alle anderen so ein bisschen auch dran orientieren. Wir haben noch 7 andere, die sind auch sehr wichtig. Aber wenn das Führen mit Einladung nicht da ist, also wenn wir nicht freiwillig zur Veränderung einladen, und wir Menschen wollen zur Veränderung gerne freiwillig eingeladen werden, wir wollen nicht gezwungen werden, uns zu verändern, nämlich nur wenn wir freiwillig eingeladen sind, dann sind wir auch mit vollem Herzen dabei und dann verändern wir nicht nur die äußere Fassade und das Schauspiel, sondern wir verändern uns wirklich dann auch im Kern. Das ist so ein Grundmuster von den Open Patterns. Und die anderen 7 sind ohne dieses Pattern nichts. Also da fußt es wirklich drauf. Wir haben zum Beispiel das 2. explizite Vereinbarung. Explizite Vereinbarungen zu treffen, ohne einladungsbasiert zu führen, sorgt noch nicht für eine gute Agilität. Also das baut so ein bisschen aufeinander auf. Explizite Vereinbarung ist das 2. Pattern. Ich zähle sie mal einmal auf. Wir haben dann noch Management der Grenzen, Interaktionsprotokolle, dann empirische Ansätze, gemeinsames Wissen, Gesamtgruppenprozesse und die Klarheit der Autorisierung. Das sind die insgesamt 8 Open Patterns oder offenen Muster. Und wir können mal einsteigen in die einzelnen Muster. Ich würde sagen, einladungsbasiertes Führen lassen wir einfach mal so ein bisschen außen vor. Es spielt immer mal wieder mit rein. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den expliziten Vereinbarungen. Gerade wenn es um agile Transformationen geht, wenn es darum geht, so ein paar agile Ansätze einzuführen, merke ich, dass es an der expliziten Vereinbarung oft fehlt. Irgendjemand kam damit um die Ecke, ja, lasst mal Scrum machen, lasst mal Extreme Programming machen oder wir machen jetzt hier mal Design Thinking oder etwas ganz anderes. Aber was eigentlich so dahinter steckt, das wurde oft selten besprochen. Und es gibt keine expliziten Vereinbarungen darüber, ob das, was das drin steht in diesem, zum Beispiel im Scrum Guide, ob das dann auch wirklich umgesetzt wird. Welches Problem man damit eigentlich lösen wollte und wer auch welche Aufgabe darin übernimmt. Und gerade das ist oft eine Frage, die man sich sehr gut dann auch mal stellen kann. Podcast auf Pause drücken und zu sagen, ja, welche Vereinbarung haben wir eigentlich explizit vereinbart? Sowas wie zum Beispiel der Product Owner, der Entscheidungen über das Produkt treffen darf und selbst sagen darf, was kommt ins Backlog, was kommt nicht ins Backlog, was erhält welche Priorität im Backlog. Und dieser Product Owner, das ist ja eine einzelne Person und kein Gremium, so steht's im Scrum Guide. Wurde das explizit vereinbart? Hat man da wirklich gesagt, so, ne, auf einer Skala von 1 bis 10 haben wir das explizit vereinbart und steht das wie ein Baum unumstößlich? Oder ist das etwas, ja, so ein bisschen vage im Raum steht oder vielleicht sogar auch immer schon wieder am Schwanken ist, weil es immer mal wieder wegdiskutiert wird auch, ne?
Darf ich da kurz einsteigen?
Auf jeden Fall.
Also gerade dieses explizite Vereinbarung treffen mit den Ausführungen, die du jetzt gerade gemacht hast, finde ich persönlich fundamental wichtig.
Ja.
Also da würde ich gar nicht irgendwie, eine Hierarchie haben die ja auch nicht, aber wir haben jetzt so dieses Inviting Leadership so als Meta-Pattern betont. Wie wichtig ist das, klar ist, wenn Leute irgendetwas tun?
Ja.
Warum eigentlich? Also was ist das? Und da sagen wir gerne das extern referenzierte, also das von außen vom Markt angelieferte Problem, was ich die Kuh, die ich vom Eis holen will.
Genau.
Dann, du hast an dem Beispiel des Product Owners jetzt Rollen angesprochen. Mhm. Wer ist eigentlich dabei? In-Group, ja. Out-Group?
Ja.
Ne? Ja. Wer, also ich meine gar nicht, dass die Leute nicht miteinander sprechen und sich natürlich Impulse einholen von überall aus der Organisation, wo sie es brauchen. Mhm. Aber das ist eine Beobachtung, die ich häufig mache. Da fühlt sich plötzlich jeder berufen, an diesem Ding mit rumzuquatschen und das Ganze fällt so auseinander.
Ja.
Also, dass ich auch klar, wer ist die Mannschaft, die daran mhm. arbeitet? Was hast du noch gesagt? Also, wir kommen, das nächste ist Boundary Management, ne?
Ja, genau, das Management also, der Grenzen. Da kommen wir auch wieder dazu. Also das, was bei den expliziten Vereinbarungen natürlich dann am meisten angekratzt wird und versucht wird umzuwerfen, sind natürlich oft die Dinge, wo verschiedene Befugnisgrenzen aneinander stoßen. Ne? Beim Product Owner habe ich es gerade schon umrissen. Da heißt es dann so, ja, aber diese Sache, die ist jetzt ganz wichtig, die muss jetzt vorgezogen werden. Ne? Und auch wenn das Team das schon beschlossen hat, was zu tun ist, dann kommt das Management, grätscht da wieder rein. Also da kommen wir genau an dieses zweite Pattern, Management der Grenzen. Es ist einfach wichtig zu sagen, welche Grenzen gibt es denn? Und gerade da, ja, merken wir natürlich auch, dass wir sehr selten über die Grenzen wirklich sprechen. Wenn wir einladen, das erste Pattern, und wir laden ein, zum Beispiel eine Aufgabe zu übernehmen oder wir laden ein, an einem Projekt mitzuarbeiten, dann gucken diejenigen, die eingeladen werden, sofort darauf, passt mir der Rahmen? Also bekomme ich genau die Befugnisse, die ich brauche? Kann ich die Entscheidungen treffen, die ich entscheiden muss, um da wirklich wirksam zu werden? Bekomme ich denn auch genau die Aufgabe, die ich mir selbst zumute? Bekomme ich genug Zeit dafür? Bekomme ich genug Leute dafür, um das umzusetzen? Sind die richtigen Leute mit dabei? Also so die Frage nach Zeit, Ressourcen, Territorium, Entscheidungsbefugnisse, all das gehört zu dem Open Pattern Management der Grenzen. Und da eine Klarheit reinzubekommen, hilft einfach, innerhalb dieser Grenzen dann selbstorganisiert arbeiten zu können. Also ich brauche eine gewisse Klarheit dieser Grenzen, damit ich dann innerhalb dieser Grenzen kreativ werden kann. Also Kreativität braucht eine Grenze. So im Freien, im Leeren, im Nichts irgendwie kreativ zu werden, heißt auch so, ja, wofür? Mir fehlt eine Ausrichtung, mir fehlt irgendwie eine Herausforderung, weshalb ich jetzt kreativ werden muss. Und genau das schaffen eben gerade Grenzen. Ne? Also ich muss da eine klare Leitplanke setzen, sagen bis hierhin und nicht weiter und dazwischen jetzt könnt ihr agieren. Und dann merke ich auch, das Team oder die Leute, die darin innerhalb dieser Grenzen aktiv werden, die werden auch kreativ, weil ihnen klar ist, wo die Grenze ist und sie dazwischen wirklich ihre, ja, explizit vereinbart wurde, dass sie dazwischen agieren dürfen.
Gerade das, hast du angesprochen, Kapazitätsthema.
Ja.
Fällt mir dabei immer auf, dass Organisationen häufig, also die haben ja sowieso, alle sind gerade sehr umtriebig. Mhm. Und eigentlich gibt's viel mehr Dinge, die man tun möchte, als man tun kann.
Ja.
Und dann werden die aber alle, kriegen alle einen Dringendstempel. Und es werden auch Leute bestellt, oft ja nicht über das Prinzip Einladung, sondern du bist jetzt in diesem Projekt drin.
Ja.
Mach mal. Die sind aber auch noch in 5 anderen Projekten drin und wissen gar nicht, was mit welchem, weil die haben alle Dringstempel, mit welcher Priorität. Und dann, also das finde ich total wichtig, klar zu machen. Ihr seid da entweder Vollzeit drin, idealerweise, um die Kuh vom Eis zu holen.
Ja.
Oder, wäre nice to have. Und wenn ihr Freitagnachmittag Langeweile habt, dann kommt nochmal zusammen und macht das, aber ist auch nicht so wichtig, wenn es nicht ist. Weil dann kann ich da auch mit arbeiten.
Ja.
Und davon, vielleicht springe ich jetzt in deiner Logik, aber ich würde vielleicht mal das nächste dazu holen.
Ja.
Das ist eine klare Autorisierung.
Ja.
Und vielleicht erzähle ich dir mal, wie ich das verstehe und du korrigierst dann und sagst, wie es gemeint ist.
Ja.
Ich vergleiche immer oder ich stelle immer gegenüber zwischen Probleme delegieren und Probleme übertragen. Mhm. Also oft ist es so, da werden jetzt Leute zu einer Projektgruppe zusammengesammelt und die haben auch einen Auftrag. Aber eigentlich müssen die das nach innen liefern, zu einer übergeordneten Führungskraft, zu einem Bereichsleiter. Und am Ende entscheidet auch so ein Bereichsleiter oder Führungskraft, um bei diesem Beispiel zu bleiben, habt ihr das eigentlich richtig gemacht, ja oder nein?
Mhm.
Und demgegenüber, und das ist das, was wir auch immer betonen, ihr müsst Probleme übertragen. Und wir waren bei dem Problem, dass das ja meistens von außen angeliefert wird.
Mhm.
Ihr seid wirklich Probleminhaber jetzt, Team.
Ja.
Und ob das, was ihr macht, funktioniert, ja oder nein, das überprüft bitte am Markt, wo das Problem herkommt, ob ihr da auf Resonanz stoßt, ob das Wert stiftet und nicht anhand irgendwelcher Kriterien von, um es mal so ein bisschen zu übertreiben, einer innenreferenzierten Beliebigkeit.
Ja, ja. Ja, genau. Also das Wichtige ist, dass es ein echtes Problem ist, um die sich diejenigen sammeln, die engagiert sind, sich engagieren möchten, um dieses Problem zu lösen. Und dass sie einen klaren Raum bekommen, in dem sie dann dieses Problem lösen können. So, davon gehen wir erstmal davon aus. Jetzt können die natürlich offiziell autorisiert werden. Die können aber auch nicht offiziell, sondern mehr so informell Autorität erhalten. Zum Beispiel, weil sie einfach sich schon rumgesprochen hat, dass sie oder derjenige, diejenige ein Experte für dieses Thema ist. Oder weil man sich so im Laufe der Zeit so einen gewissen Raum geschaffen hat, Grenzen sich selbst geschaffen hat, wo man sagt, in diesen Grenzen bin ich aktiv, das ist mein Thema, das ist mein Raum, da bin ich aktiv, dann wird die Autorisierung an der Stelle für alle anderen auch klar. Schwierig wird es genau immer dann, wenn das Ganze nicht so klar ist, wer jetzt gerade da überhaupt für zuständig ist. Ne? Dann hast du dieses bekannte heiße Kartoffel-Problem, wo du eine heiße Kartoffel immer in der Luft hast und keiner will diese Kartoffel lange in der Hände halten und man wirft die ganze Zeit immer wieder diese Kartoffel in die Luft und keiner nimmt sie sich. Ne? Also man weiß nicht so wirklich, wer ist dafür zuständig und es ist auch irgendwie heiß. Sprich, keiner ist gut genug dafür ausgestattet, hat nicht genau die Verantwortung und aber auch Befugnisse, um dieses Thema anzugehen, um dieses Problem zu lösen. Ne? Vielleicht auch Management der Grenzen spielt da wieder rein. Habe ich genau die Zeit, die Ressourcen, die Personen dabei und genau das Territorium auch, um dieses Problem überhaupt anzugehen? Sonst würde die Einladung wahrscheinlich dazu, das zu übernehmen, auch abgelehnt werden. Und genau das spielt halt bei der Klarheit der Autorisierung mit rein. Also wenn ich klar weiß, der ist dafür autorisiert, der hat dieses Thema auch genommen, dann wird er dieses Thema auch weiterhin tragen. Und spannend wird es immer genau an diesen Bereichen, wo die Themen aufeinander kommen, ne? Wo ich merke, das eine Thema und das andere Thema, da überschneiden sich die Grenzen, ne, an diesen Schnittstellenbereichen, da findet halt wirklich Aktivität statt, da findet Leben statt, da findet Reibung statt, weil keiner so wirklich weiß, ist das jetzt dein Thema, mein Thema, jetzt müssen wir zusammenarbeiten, ne? Das entsteht bei verschiedenen Arbeitsgruppen, wenn die verschiedenste Themen bearbeiten, die Schnittstellen haben. Das passiert aber auch bei verschiedensten Führungskräften und Mitarbeitenden. Ne? Ich habe den Product Owner, der hat die Produktverantwortung. Ich habe die Führungskraft, die so ein bisschen die Orientierung, die Struktur, die Strategie vorgibt. Auch die haben ja Schnittstellenbereiche und gerade an diesen Schnittstellen, wo man nicht so ganz merkt, wer ist jetzt dafür verantwortlich oder wir sind irgendwie beide verantwortlich, merke ich halt sehr, sehr viel Dynamik und an der Stelle findet Leben statt. Und genau darüber immer mal wieder zu sprechen, hilft einem als Team, sich weiterzuentwickeln und da wirklich auch besser zusammenzuarbeiten.
Es ist absolut auch meine Erfahrung. Also wenn du sagst, da findet Leben statt, ja, da findet Leben statt, aber du hast, vielleicht darf ich da einen Punkt nochmal rausziehen, du hast das Befugnisse genannt. Ich würde vielleicht ein Synonym dafür einführen mit Entscheidungsautonomie.
Mhm.
Also weil, ich bleib mal sehr konkret bei dem Beispiel, also da kommen jetzt Leute für ein Projekt zusammen.
Ja.
Die sollen extern referenziertes Problem lösen.
Ja.
Spätestens nach einer gewissen Zeit haben die sich so reingefuchst in dieses Problem und am Problem Lernerfahrungen gemacht,
ja,
dass es kaum jemanden gibt, der bessere Entscheidungen treffen kann als diese Leute.
Ja.
Bezogen auf diesen konkreten Kontext. Mhm. Was ich häufig beobachte, und das ist für mich auch Autorisierung, da steckt die Frage hinter, was dürfen die jetzt eigentlich? Mhm. Also dürfen die jetzt auch wirklich diese klugen Entscheidungen oder ob sie klug sind, sei mal dahingestellt, dürfen die jetzt wirklich die Entscheidung, von denen sie meinen, das wäre das Beste für unser Projekt, treffen? Oder, häufige Beobachtung, bereiten sie sowas wie eine Entscheidungsvorlage vor?
Ja.
Und müssen dann in irgendein Status-Meeting, Management-Board, um sich das alles absegnen zu lassen.
Ja.
Wo dann wiederum Manager sitzen, und dafür können die Manager gar nichts, weil sie nicht so nah dran sind, die im Zweifel schlechtere Entscheidungen treffen. Das Problem, was ich da sehe, ist genau das, was wir mit dieser Innen- und Außenperspektive, eigentlich soll die Entscheidung jetzt das Problem besser lösen für den Kunden oder wen auch immer ich da bedienen will. Ich denke jetzt aber nicht daran, wie kriege ich eine Entscheidung so zustande, dass ich das Problem bestmöglich gelöst kriege, sondern so, dass wir es vom Management abgesegnet kriegen. Und ja, das klingt jetzt sehr krass, aber meine häufige Beobachtung ist, dass Teams häufig wissen, das bräuchten wir. Aber lass uns mal lieber eine Light-Version machen, weil so radikal kriegen wir es gerade noch nicht durch.
Ja, ja. Das ist eine sehr spannende Stelle. Autorität ist ja so dieses, ja, ich bekomme damit das Recht, eine spezifische Art von Arbeit zu machen. Oder wenn du von Entscheidungsautorität sprichst, dann habe ich das Recht, eine gewisse Entscheidung zu treffen. Und wenn ich jetzt Macht anschaue, dann ist Macht die Ausübung von der Autorität. Also ich nehme mir dann auch das Recht und treffe die Entscheidung, oder ich nehme mir dann auch das Recht und übe diese Arbeit aus. Und Autorität ist also immer so eine latente Macht. Und da, wo diese Macht ist oder wo die Autorität ist, da geht natürlich auch die Aufmerksamkeit hin. Ne? Alle gucken immer hin, okay, was sagen die? Und ja, wenn diese Autorität und im entsprechenden Ausübungsfall dann auch die Macht immer bei den Führungskräften liegt, versuche ich natürlich alles so auszurichten, dass dort entsprechend eine gute, ja, dass ich da gut dastehe, dass ich mein Thema irgendwie daran vorbei bekomme oder daran, ne, gut vorbereitet, wie du gerade schon sagtest, irgendwie abgesegnet bekomme. Und genau das schauen wir uns auch bei der Klarheit von Autorisierungen an, weil an der Stelle schaue ich natürlich, wer sollte denn, ja, intelligenterweise die Autorität für ein Thema bekommen. Und wer sollte dann entsprechend sich auch ermächtigt fühlen, da eine gewisse, ja, Ausübung zu haben? Und wir sehen das gerade im agilen Kontext ja sehr oft, dass wir eigentlich eine Autorität einem Team oder einem Mitarbeiter geben wollen, und dann kommen aber irgendwelche Handlungen, Situationen, und das wird wieder, ja, und der wird wieder entmächtigt. Ne? Man merkt, dass ihm wird das wieder abgesprochen, dieses Recht. Und ja, wenn ich aber die Organisationskultur verändern will, wenn ich wirklich echte Veränderungen in der Organisation haben möchte, dann muss ich nichts anderes machen, als die Entscheidungsbefugnisse verändern. Weil eigentlich verändere ich mit so einem neuen Entscheidungsbefugnis, was ich dann wirklich verteidige und wo ich auch hinterstehe und was ich immer wieder neu einfordere und sage, nein, das besteht jetzt so, verändere ich die Unternehmenskultur. Ich verändere, also eine andere Person trifft die Entscheidung, dadurch findet eine ganz andere Kommunikation statt, und dadurch, ja, entstehen ganz andere Handlungsformen, ganz andere Grenzen, ein ganz anderes Miteinander, eine ganz andere Kultur. Und ich glaube, deshalb passiert es auch so oft, dass wenn ich anfange, ja, die Grenzen anders zu ziehen, einige zu ermächtigen, andere zu entmächtigen, Autoritäten anders zu verteilen eben gerade, dass da manche sagen, okay, mit diesen neuen Verteilungen, dadurch ergibt sich für mich eine Situation, da gehe ich nicht mehr mit, und dann das Unternehmen verlassen. Also mit neuen Entscheidungsstrukturen kann ich ein ganzes Unternehmen wirklich verändern.
Absolut. Und also das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht der wichtigste Punkt, wenn wir über Agilität sprechen.
Ja.
Denn wenn es so läuft, wie gerade angedeutet, dass am Ende Entscheidungsvorlagen an irgendein Board gespielt werden, dann kippt sich diese ganze agile Logik wieder um in die tayloristische Idee, oben wird gedacht, unten wird gemacht.
Ja, ganz genau.
So, und ein Satz, den ich relativ häufig sage, es geht am Ende nicht um Agilität, sondern um Dezentralisierung. Agilität ist ein Ergebnis. Also wenn sich Märkte sehr, sehr stark ausdifferenzieren, Kundenanforderungen individueller werden, ich immer wieder neue Lösungen brauche, dann muss ich Entscheidungsautonomie oder die Autorisierung zu den Menschen am Problem geben.
Ja, ja.
Das ist für mich einer der aller wichtigsten Punkte. Also Agilität, und da hilft dann dieses Ganze all diese agilen Methoden und Frameworks,
ja.
Die sind ja alle gut. Nur stellen viele Unternehmen fest, wir haben sie jetzt alle durch und nichts davon hat funktioniert. Und da sind wir bei den Patterns.
Ja, oft wird auch nicht das wirklich verändert, was der Kerngedanke ist. Also der Blick auf diese offenen Muster, auf die Open Patterns, der lohnt wirklich gerade auch dann, wenn man merkt, hey, wir haben das eingeführt, aber irgendwie hat's das nicht gebracht. Weil das sind dann oft so Scrum-But-Ansätze. Wir haben Scrum eingeführt, aber die Rechte, dass das Team selbst sagen kann, was es im Sprint entwickelt, das machen wir nicht. Das sagt der Kunde. Dass der Product Owner selbst das Backlog füllt und die Priorität vorgibt, machen wir auch nicht. Da haben wir ein Gremium aus lauter Führungskräften. Er ist nur Ausführungsorgan. Ne? All solche Dinge kommen dann nämlich und dann merkt man, okay, die eigentlichen Management der Grenzen, ne? Klarheit über die Autorisierung, die in Scrum oder auch in Kanban, ne? Da haben wir das gleiche Prinzip, eigentlich vorgesehen werden, die werden nicht angewendet. Und dann fehlt der wichtigste Punkt. Genau. Ja, wir können ja mal zum nächsten Pattern wechseln. Interaktionsprotokolle. Würde ich vorschlagen, weil gerade wenn ich merke, durch neue Entscheidungsbefugnisse ändert sich die Art und Weise, wie Leute miteinander kommunizieren. Also auch diese Entscheidungsvorlagen hast du sie eben genannt. Das ist ja auch ein etwas, was von Menschen gemacht ist, um miteinander zu kommunizieren. Und es ist wahnsinnig spannend, welche Interaktionsprotokolle, wenn wir sie so nennen wollen, wir Menschen uns angeeignet haben über die Jahre. Alle Maschinen, alle Computer arbeiten ja mit so Interaktionsprotokollen. Man muss eine gewisse API auf genau der und der Art und Weise ansprechen, ne? Sonst reagiert die nicht. Und genau das haben wir Menschen uns ja auch angeeignet. Also wir wissen genau, wie müssen wir jetzt die Führungskräfte ansprechen, welches Gremium muss, welches Formular. Wie begrüßen wir uns gegenseitig, ist auch ein tolles Protokoll. Unterscheidet sich alles von Unternehmen zu Unternehmen, von Team zu Team, gerade von Land zu Land, da merken wir es, ne, wenn wir jetzt unseren Standort dann in Japan besuchen oder in Amerika, die interagieren ja ganz anders, die haben ja ganz andere Protokolle, wie man sich begrüßt, wie man sich in einem Meeting verhält, wie man mit einer Führungskraft spricht und so weiter. Gerade das ist spannend, sich anzugucken, welche Interaktionsprotokolle geben uns denn, also nutzen wir denn, um diese agilen Praktiken zu gestalten? Design Thinking hat Interaktionsprotokolle, wie man gutes Brainstorming machen könnte. Scrum hat auch Interaktionsprotokolle, hatte zum Beispiel eine ganz klare Sicht, wie ein Daily ablaufen sollte. Ist jetzt im neuen Scrum Guide nicht mehr drin, aber da stand ja diese drei Fragen, was habe ich gestern zum Sprint beigetragen, was trage ich heute zum Sprint bei und was behindert mich dabei, das Sprintziel zu erreichen aktuell. Das sind Interaktionsprotokolle und wenn ich die einführe, dann ändere ich wieder die Kultur im Unternehmen. Also da steckt ganz, ganz viel hinter.
Genau, also vielleicht, ich bin gerade dazu geneigt, dieses Wort Interaktionsprotokolle noch ein bisschen zu unterfüttern.
Ja.
Denn also zumindest mir ging das so, dass ich sofort den Eindruck hatte, das muss eine Übersetzung aus dem Englischen sein. Denn dieses Protokolle, das klingt für mich sehr so, hier ist der 12-Punkte-Plan, so hast du dich zu verhalten. Mhm. Aber du hast es in deinen Ausführungen gerade schon gesagt, Interaktionsprotokolle ist was sehr, sehr Selbstverständliches.
Ja.
Was wir uns ja in der Familie gibt's Interaktionsprotokolle, also, ne, wie wir zusammen essen, wann das stattfindet, wer wo sitzt oft am Esstisch dann. Das ist manchmal implizit. Es lohnt sich bei gewissen Dingen, das explizit zu machen und aufzuschreiben. Stichwort Scrum. Mhm. Also es gibt jeden Tag ein Daily, es gibt ein Review und so weiter. Aber es meint, also um dieses Protokoll, ich störe mich an diesem Protokollwort. wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie arbeiten wir eigentlich? Wie läuft das hier ab?
Ja. Ja, ganz genau. Also wie kommunizieren wir? Und das ist spannend, also sich einfach mal ein Problem rauszugreifen, um das man sich so als Person oder im Team oder im Bereich gerade kümmert und dann mal nachzufragen, okay, wie kommunizieren wir rund um dieses Problem? Wer spricht mit wem über was, wann, in welchen Strukturen, in welchen Art und Weisen, wie senden wir diese Informationen jetzt nur für dieses eine Problem, was wir da jetzt rausgreifen? Und das gibt schon sehr, sehr viel, Aufschluss über die Art und Weise, wie man gerade zusammenarbeitet.
Mhm. Vielleicht noch so ein Beispiel aus diesem Scrum-Bud, was du angesprochen hast. Wir arbeiten gerade mit einem Kunden zusammen auch nach, streng genommen, einem Scrum-Bud, weil wir nicht original nach Lehrbuch, aber auch weil der Kontext ein anderer ist, weil wir kein Produkt entwickeln in dem Sinne, sondern wir haben uns sehr vieler Interaktionsprotokolle aus Scrum bedient. Und was jetzt gerade wieder vorgekommen ist, da schaltet sich dann eine hohe Führungskraft ins Backlog-Refinement ein. Mhm. Sagt, ich höre einfach mal ein bisschen zu, das Ganze 2 Minuten ausgehalten und dann wird reingekippt. Wo es dann auch erstmal unser Job war, auf das Interaktionsprotokoll hinzuweisen und zu sagen, Kollege, du bist Stakeholder im weitesten Sinne. Wir haben ein Review nächste Woche Dienstag. Ja. Da bist du gern gesehener Gast, kannst das alles loswerden, aber lass uns gerade bitte mal arbeiten, weil sonst kriegen wir unseren Sprint nicht fertig.
Ja, absolut. Na, da sind wir wieder bei dem Management der Grenzen. Kann ich diese Grenzen auch verteidigen? Kann ich sagen, hey, das war jetzt eine Machtüberschreitung? Ja, greifst du gerade in unseren Bereich rein? Ich finde das immer ganz charmant, gerade bei so Dailies oder Retros, Reviews, wirklich zu sagen, hey, wenn da einer zuguckt, wenn da einer dazu kommt, dann wird er vom Team eingeladen. Sprich, erste klare Grenzenbeschreibung zu diesen Veranstaltungen wirst du vom Team eingeladen. Du kannst dich nicht selbst einladen oder einfach als Management reinkommen und dich dazusetzen. Du wirst offiziell eingeladen. Und dann, gut, ist jetzt remote schwer machbar, aber wenn ich jetzt vor Ort bin, dann sage ich auch immer, die stehen dann in der Nähe von der Tür. Erstens stehen die und zweitens in der Nähe von der Tür. Und wenn die einmal rausgegangen sind aus der Veranstaltung, dürfen die auch nicht wieder reinkommen in den Raum. Ne, weil die haben, das wäre dann eine Grenzüberschreitung. Wenn die für sich sagen, das ist mir jetzt nicht wichtig oder ich muss telefonieren oder so und rausgehen, dürfen sie auch nicht wieder reinkommen. Und das zeigt ganz klar, wer ist im Kern dieses Meetings und wer ist jetzt hier gerade wirklich nur Gast. Und dann fällt es dem Team auch leichter, ihre Machtposition dann auch wirklich einzuhalten und zu sagen, ja, nee, das ist ein Thema, das nehmen wir jetzt nicht mit auf. Du bist Gast, du stehst an der Tür. Ne? Also man fühlt sich auch als Gast, als nur danebenstehender. Und das ist oft wichtig, um gerade solche Muster dann auch zu verändern. Ne? Also wir haben ja unsere Muster, die wir so seit Jahren uns im Arbeitsalltag angeeignet haben. Und hier merken wir es an der Stelle wieder ganz besonders. Wir brauchen dann irgendwas, was dieses Muster unterbricht, wie zum Beispiel, dass wir uns anders hinstellen oder irgendwie anders verhalten, dass wir dieses Verhalten dann auch wirklich ändern können.
Das mit der Tür ist tatsächlich eine schöne Idee, habe ich so auch noch nicht gemacht. Und das zeigt ja auch, vielleicht springen wir damit auf das nächste Pattern.
Ja.
Also so kann man es machen, wenn es funktioniert, würde ich mal sagen. Also am Ende geht es nicht darum, die 17 Seiten Scrum Guide, wie sind so viele? Irgendwie so um den Dreh, ne? Glaube ich. Ja, also von Zeile 1 bis Zeile, ich weiß es nicht, komplett so durchzuziehen.
Ja.
sondern das ist häufig ja eine Empfehlung, wenn man mit diesem Tool anfängt, macht mal Lehrbuch und guckt, ob es funktioniert, ob ihr besser werdet. Ja. Aber dieser empirische Ansatz, wir probieren das aus, wir reflektieren, funktioniert das, auf welcher Granularitätsebene auch immer, den finde ich total wichtig. Also sowohl auf der Ebene, wie arbeiten wir zusammen, aber natürlich auch, das können wir vielleicht mit nennen und müssen das jetzt nicht vertiefen, weil wir da viele Episoden zu haben, dieses empirische Vorgehen in der Produktentwicklung, in der Organisationsentwicklung, dieses ich versuche eine Intervention zu machen, ich mache eine Intervention, denk mir natürlich auch was dabei, aber muss überprüfen, wie nimmt das System das auf? Ob das jetzt das interne Organisationssystem ist oder das System außen, der Markt, die Kundengruppen und so weiter.
Ja.
Aber vielleicht machst du noch ein paar Ausführungen dazu, warum dieser empirische Ansatz so wichtig ist.
Ja, den empirischen Ansatz, den sehen wir auf der einen Seite natürlich bei den technischen Umsetzungen. Klar, wenn ich ein Produkt, wenn ich eine Dienstleistung gestalten will und da begebe ich mich auf Neuland, dann muss ich mich vortasten, gucken, was probieren, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, das nächste ausprobieren, ganz klar. Genauso ist es natürlich auch mit Organisationsentwicklung. Ne? Wenn ich da anfange, irgendwie Neuland zu betreten und zu sagen, ich möchte neue Strukturen schaffen, ich möchte vielleicht andere Verhaltensmuster bei uns einführen, möchte da gerne mich weiterentwickeln als Team, dann sollte ich mich da schrittweise vorentwickeln. Und das machen auch alle. Also wenn ich mir eine neue Sportart aneigne oder wenn ich beim Coach bin und sage, hey, mir gefällt mein Verhalten, was ich tagtäglich anbringe, wenn mich einer anmacht, dass ich so und so wieder zurückreagiere, ne, das gefällt mir nicht, ich möchte das verändern, dann wird der nicht sagen, ja, dann mach mal ab morgen so, sondern sagen, okay, tasten wir uns da mal Schritt für Schritt hin. Und genau das sind eben die empirischen Ansätze, die wir im Agilen überall wiederfinden, egal ob bei Scrum, bei Kanban, ob wir Open Space angucken. Es sind überall diese empirischen Ansätze, dieses Hervortasten, Schritt für Schritt uns etwas zu eigen zu machen, unsere Erfahrungen zu sammeln und eben gerade zu experimentieren. Und zwar nicht mit Experimenten, die irgendwie, wer weiß, wie groß und teuer sind und nur ganz, ganz wenig Lernerfolg hätten, sondern genau das Gegenteil. Ne? Also wirklich kleinste Experimente, die wenig kosten, wo wir sagen, das ist was ganz Kleines, das ist vielleicht nicht mal der Rede wert, ne? Sagt man ja immer so schön. Aber wir könnten damit eine ganze Menge erreichen. Wir könnten total viel daraus lernen, wenn wir das mal ausprobieren würden. Und genau um das geht es, um genau diese Sachen auszuprobieren und für sich eine Erfahrung zu sammeln. Und auch da, jetzt greife ich wieder zurück, explizite Vereinbarung. Es braucht vom Management eine klare Zusage. Yo, ihr dürft das experimentell, ihr dürft das empirisch euch aneignen, euch davor tasten. Und ja, wenn das nicht klappt, ja, gute Experimente haben immer eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Explizit vereinbaren wir, das ist in Ordnung. Und auch das braucht es. Also gerade wenn ich mich mit solchen Arbeitsweisen vortasten will, braucht es eine explizite Vereinbarung, ein explizites okay to fail, heißt es immer gerne im Englischen, ne? Schriftlich am liebsten, dass die Mitarbeiter sich sicher fühlen. Ne? Es braucht da diesen geschützten Raum, um in diesem Neuland dann aktiv zu werden. Und wenn ich den nicht bekomme, dann scheitert so manch empirischer Ansatz, weil zum Beispiel wieder reingegrätscht wird oder weil hinterher der große Zeigefinger kommt, ne, was habt ihr denn da gemacht, das hat aber gekostet, ne, oder. Ja,
ja, und da ich glaube, da können viele Organisationen, aber vielleicht sogar wir auch als Gesellschaft in Deutschland noch eine Menge lernen beim Thema Innovation. Neue Dinge in die Welt bringen. Ne? Wir klammern die andere Geschichte mal aus, was auch wichtig ist, also effizient das Geschäft zu betreiben, was läuft,
ja.
wo Wissen da ist, aber überall, wo ich nicht weiß, was ist denn eigentlich die richtige Lösung. Da reicht es auch, wenn ich da mal so eine Businessbrille drauflege, also wenn ich 100 Sachen ausprobiere und zwei davon fangen an zu fliegen.
Ja.
dann reicht das oft aus, um die 98 gescheiterten Versuche locker wieder reinzuholen bei dem Geld, was ich da und der Zeit, die ich da investiert habe. Aber da sind wir noch nicht, ne? Es ist immer alles so eine Try-Hard-Mentalität irgendwie. Es muss dann auch, weil da hänge ich ja drin in diesem Experiment und ne, wie stehe ich denn da, wenn das jetzt nicht funktioniert? Also da hinzukommen, sich auch, da bin ich wieder beim Management der Grenzen, setzen, okay, wir machen mal 8 Wochen.
Ja.
Ja, wir stellen mal 8 Wochen was auf unsere Website und gucken mal, ob da drauf geklickt wird, ob das jemand in den Warenkorb packt, ne, ob das Produkt bestellt wird, ob das genutzt wird. Ne, genau. Und wenn nicht, dann schmeißen wir das wieder weg. Aber dann haben wir diese Erfahrung gemacht, dann haben wir von 100 Möglichkeiten schon mal eine ausgeschlossen und zwar sehr schnell.
Ja, ja. Ja, ich merke, das ist so ein Verhaltensmuster und ein Denkmuster, was wir Menschen uns ja ein Leben lang aneignen. Das muss beim ersten Mal perfekt sein, ne? Also immer hier keine Fehlerkultur. In der Schule, ne, überall werden wir danach bewertet, dass wir keine Fehler machen und nicht danach, wie viel wir jetzt dazugelernt haben. Das kommt uns selbst beim Aussprechen dann schon komisch an. Ne? Wir werden dafür belohnt, was wir dazugelernt haben und nicht, was wir erreicht haben. Das ist natürlich ein Umdenken, ganz klar. Und neues Verhaltensmuster, neues Denkmuster sich anzueignen, braucht wirklich erst einmal diese Vereinbarung, das machen wir jetzt. Dann braucht es gemeinsames Wissen, da kommen wir jetzt gleich noch zum nächsten Pattern. Dann braucht es wirklich dieses Dranbleiben, ne? Dieses immer wieder drauf gucken, ausprobieren, sich selbst reflektieren als Person, als Gruppe, als Unternehmen und zu sagen, hey, wie gut sind wir denn da jetzt gerade unterwegs?
Mhm. Ja. Das mit dem Dranbleiben ist nochmal ein extra Punkt, glaube ich. Also wir sagen immer, es braucht so den einen, der das dann aber trotzdem unbedingt will, der überzeugt ist, ne? Der immer wieder Einladungen ausspricht. Und also das Feedback ist ja, es folgt mir keiner. Aber so diese Leidenschaft muss da sein. Ich wollte eigentlich genau in die Richtung, das nur mal quasi als Seitenbemerkung, in die Richtung, die du auch schon angesprochen hast. Wir kommen ja gerade mit diesem von diesen empirischen Ansätzen über die Brille Innovation.
Ja.
Ich habe irgendwo mal einen Satz gelesen, damit eine wirklich marktreife Innovation entsteht, braucht es 1000 Ideen. Und jetzt kann ich dir mal die Frage stellen, hattest du schon mal 1000 Ideen zu einem einzigen Thema? Wahrscheinlich nicht. Also vielleicht so auf Mikro eben, aber dann kommen wir dahin und da sind wir bei den letzten beiden eigentlich schon. Geteiltes Wissen und aber auch Großgruppenprozesse.
Ja, ja. Ich glaube, die 1000 Ideen, die kommen gerade dann zustande, wenn ich sehr viele Leute auf einen Haufen bringe und jeder denkt sich eine Idee aus, gibt dann das Blatt weiter, der Nächste entwickelt nochmal 2 weitere Ideen daraus, gibt dann das Blatt weiter und der Nächste entwickelt nochmal 2 Ideen daraus, ne? Dann komme ich sehr schnell auf 1000 Ideen. Und ich glaube, genau das macht diese beiden letzten Pattern, die wir noch vor uns haben, aus. Also Gesamtgruppenprozesse nutze ich ja gerade dann, wenn es nicht die einzelne Person gibt, die jetzt die Lösung hat und sagt, ey, das haben wir schon 25 Mal so gemacht und ich bin der Fachexperte und das wird jetzt genauso umgesetzt, ne? Sondern gerade dann, wenn ich neue Dinge erarbeiten will, wenn ich mich weiterentwickeln will, neue Inhalte gestalten möchte, wenn ich mich als Unternehmen weiterentwickeln will, dann brauche ich einfach die gesamte Gruppe. Ich merke das gerade bei agilen Transformationen, dass oft da genauso gearbeitet wird wie in dem ersten Fall, also sprich in den Fällen, wo es eigentlich die eine Expertin, den Experten gibt, die dann sagt, ja, ich weiß, wie das geht, das habe ich schon 125 Mal gemacht, ja, dann kann ich diesen einen Experten, die Expertin nehmen, aber gerade wenn ich das Unternehmen verändern will, niemand ist Experte fürs gesamte Unternehmen. Gibt es nicht, geht nicht. Also es gibt immer ganz, ganz viele Flächen, die man nicht kennt, ganz viele Meinungen und Arbeitsbereiche, die man nicht kennt. Es kann keiner für alles Experte sein und schon gar nicht, wenn ich jetzt jemanden von außen hole, der dann sagt, ich entwickle jetzt 500 PowerPoint-Folien, da steht drauf, wie es geht und die braucht ihr nur 1:1 umsetzen und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Nein. Gerade jemand von außen kann eigentlich nur den Prozess begleiten, facilitieren, die Leute zusammenbringen und wirklich diese Gesamtgruppenprozesse dann auch begleiten und anstoßen und zu schauen, dass man das Potenzial der ganzen Gruppe dann hebt. Ne? Und das sind halt solche Ansätze wie Open Space Technology von Harrison Owen, ist ja auch schon uralt, aus den 80ern. Ne? Und die Liberating Structures haben ja auch ganz, ganz viele Ansätze schön zusammengefasst und strukturiert. Oder ich nehme mir mal so ein Buch mit den Design Thinking Methoden. Da sind auch ganz viele Gesamtgruppenprozesse drin, wie ich wirklich ja das Potenzial der gesamten Gruppe heben kann. Und genau das braucht es.
Mhm. Das stellt auch schön heraus, welchen Mehrwert das bietet. Also du hast schon eine Unterscheidung eingeführt. Wenn ich Experten habe, der sagt, habe ich schon 1000 Mal gemacht und das Problem ist wieder das Gleiche, dann brauche ich keinen Gesamtgruppenprozess. Dann setze ich den Fachexperten da drauf. Nun gibt's aber ja in der heutigen Arbeitswelt, fast egal in welcher Branche, dieses Innovationsthema oder das, ne, Kundenanforderungen verändern sich immer schneller. Auch natürlich, der Druck kommt vom Wettbewerb, da ist irgendjemand, der hat ein neues Feature oder ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das stößt auf Resonanz und ich stelle fest, ja Mist, jetzt brauche ich eine eigene Idee. Und ich glaube, ich kriege es jetzt nicht zusammen. Es gibt ein Beispiel von IKEA, da ging es um eines der Sofas, glaube ich.
Ja.
Und sie haben sich konfrontiert gesehen damit, mit dem Thema, wir müssen irgendwie nachhaltiger werden. Jetzt habe ich gerade einen ganz furchtbaren Begriff über IKEA gelesen, aber lassen wir das mal weg, sondern wir müssen nachhaltiger werden. Wir wollen günstig bleiben. Also irgendwie ist ja auch, ich würde das mal unterstellen, ohne dass ich es genau weiß. Also Studierende oft eine Zielgruppe. Wenn ich in die erste Studibude, dann laufe ich zu IKEA, weil das ist auch irgendwie bezahlbar.
Ja.
Es soll stylisch sein, also sollten so ein paar Aspekte. Und jetzt haben sie gesagt, ja, dieses Sofa, was es schon gab, soll jetzt auch in Zukunft all diese Anforderungen erfüllen. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen mal Kunden einladen, die das Produkt benutzen, Kunden vielleicht auch, die andere Produkte benutzen, Designer, unsere Nachhaltigkeitsexperten, unsere, keine Ahnung, Konstrukteure, Einkäufer, die was über so, und die haben sie zusammengesteckt, ich glaube 2 Tage. Und rausgekommen ist, ich weiß nicht, wie gesagt, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das mittlerweile meistverkaufte IKEA-Sofa.
Ja, Wahnsinn. Ja, genau das ist es. Es entstehen einfach super Ideen. Man hat wirklich alle Perspektiven mit dabei. Das Wichtige ist halt nur, dass es nicht nur einen geschützten Raum gibt während dieser Veranstaltung, sondern darüber hinaus. Also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Design Thinking Workshop einen Tag, hol die Leute alle zusammen oder ich mache einen Open Space, alle bringen ihre Themen mit an und haben so einen ganzen Tag über verschiedenste Themen, rufen die Leute an, das wirklich mitzugestalten und danach gehen die nach Hause und hören nie wieder was davon, kann ich damit halt eine ganze Menge kaputt machen. Und das Wesentliche ist halt, diesen Gesamtgruppenprozess über dieses eine Event über hinaus laufen zu lassen, also diesen geschützten Rahmen darüber hinaus zu ziehen und wirklich zu sagen, nein, wir verändern jetzt das Miteinander. Ne? Also sind wir wieder bei den Management der Grenzen, wir sind wieder bei expliziten Vereinbarungen. Nein, ihr dürft wirklich mitgestalten und nicht nur an diesem einen Tag, sondern wirklich jetzt ganzheitlich dürft ihr mitgestalten. Wir sind wieder bei der Einladung. Wir laden euch nicht nur zu diesem einen Tag ein und nicht nur dazu, dass ihr bei diesem einen Tag, bei diesem einen Design Thinking Workshop mitgestaltet, sondern wir wollen euch auch darüber hinaus mitgestalten lassen. Ne? Ihr seid danach nicht ausgeladen. So, das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die ich auch vermitteln muss, damit ich dann auch engagierte Mitarbeitende und Führungskräfte habe, die das ganze Thema treiben und damit es nicht im Sande verläuft.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Da wollte ich eigentlich auch hin, bevor ich mich in meinem schlecht vorgetragenen IKEA-Beispiel verloren habe. Einmal zu gucken, was leistet denn dieser, ich habe gesagt, Großgruppenprozess oder du hast gesagt, Gesamtgruppenprozess, glaube ich.
Ja.
Ich kriege in relativ kurzer Zeit ziemlich viele gute Ideen.
Ja.
Und dann geht's aber, und danach muss ich es wieder klein machen. Mhm. Weil ich brauche jetzt wieder eine Mannschaft, die sozialen Kit hat, wo soziale Dichte entsteht, die, jetzt kann ich eigentlich die Patterns wieder von vorne durchgehen, ne? haben die eine Klarheit über ihre Autorisierung, sind die Grenzen gut gemanagt, gibt's explizite Vereinbarungen darüber, was die da tun und so weiter und so fort, ne?
Ja.
Also da, je nachdem, kontextabhängig zu gucken, ne, kann ich das gerade super gebrauchen. Und das immer mal mitzudenken, dass in diesen Großgruppenprozessen extrem, extrem viel Potenzial steckt.
Mhm. Genau, genau.
Verbunden mit diesem vielleicht noch geteiltes Wissen. Es gibt auch diesen Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß.
Ja, ich glaube, den hat bis jetzt jedes Unternehmen auf sich übertragen. Also wir würden, glaube ich, auch sagen, ne, wenn Arvato Systems weiß, was Arvato Systems weiß. Also es passt einfach immer. Und man kann nicht genug Zeit und Kraft da rein investieren, das Wissen des Unternehmens zu teilen. Man sollte es zu Ritualen machen. Das steckt hinter diesem Muster gemeinsames Wissen, dass man wirklich Rituale schafft, um Wissen zu teilen. Sich ja regelmäßig trifft und Vorträge von anderen anhört über das, was sie wissen. Solche Veranstaltungen, ne? Design Thinking Workshops, Open Spaces schafft, damit die Leute zusammenkommen und ihr Wissen teilen und nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur passives Teilen, wo die anderen so in so Zuhörermodus sind, sondern wirklich, wo man gemeinsam Dinge erarbeitet, sich gegenseitig hilft, dass es wirklich halt aktives Wissen wird und direkt am offenen Herzen sozusagen das Wissen übertragen wird. Und wenn man das ritualisiert, dann schafft es einfach eine lernende Organisation. Das ist einfach der Kern dessen. Und deshalb finden wir es halt überall wieder, ne? In Scrum, diese regelmäßigen Retrospektiven und die regelmäßigen Reviews, die Dailies ja auch. Also eigentlich jedes Event bei Scrum trägt dazu bei, Wissen zu übertragen, ne? Und genau das muss ich einfach bei jedem Meeting, was ich einplane, muss ich immer überlegen, okay, welches Wissen übertragen wir jetzt in diesem Meeting? Was sollen die anderen als Wissen mitnehmen, was sie vorher noch nicht wussten? Oder was sollen sie als Wissen geben, was die anderen noch nicht wussten? Mhm. Und wenn ich da ganz klar definiert habe, okay, wo wird jetzt wirklich Wissen übertragen, dann kann ich gerade Meetings auch viel effizienter gestalten. Und dann lasse ich nämlich all das, was alle anderen eh schon wussten oder irgendwie unnützes Wissen ist, was die anderen gar nicht brauchen, lasse ich nämlich dann einfach mal weg.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also da steckt ja auch dieses Prinzip Transparenz dahinter, dass wir oft sagen, ich weiß gar nicht, welches Wissen du bräuchtest, was ich vielleicht habe. Ja. Deswegen sollte ich dafür sorgen, dass du dir das ziehen kannst, wenn du es benötigst.
Ganz genau.
Um nicht, es ist auch eine Beobachtung, die wir häufig machen, dass Unternehmen das durchaus erkennen und dann werden die Leute zugeschmissen mit allem möglichen Wissen. Und es gibt jeden Tag 20 Rundmails, was für tolle Erfahrungen, dass der Standort XY bei ihrer letzten Weihnachtsfeier gemacht hat, das interessiert mich nicht.
Also, ja, genau.
Also da und da kann man dann ja auch über das Tooling sehr gute Lösungen finden, dafür zu sorgen, dass Leute, die was brauchen, das finden. Und da rankommen, dass ich aber auch nicht so viel Ressourcen binde, darauf ständig mit internem Wissen die Leute zu versorgen, obwohl sie es gerade gar nicht brauchen können.
Ja, ja. Und da sind wir wieder bei unserem Kernmuster, dem Führen mit Einladungen. Ich lade ein. Ich lade ein zu Vorträgen, ich lade ein zum Austausch, zu anderen Formen von Dialogräumen, was auch immer ich in meinem Unternehmen anbieten kann und möchte. Und ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist, die Netzwerke nicht zu verhindern. Ja, weil wir sind ganz gut darin, unsere Hierarchie so in den Vordergrund zu setzen, dass wir dadurch Netzwerke verhindern. Und diese Netzwerke brauchen wir aber, um Wissen zu teilen. Das bedeutet aber auch für ein Netzwerk, wenn sich ein Netzwerk ausbildet, dass ich als Führungskraft oder dass alle Führungskräfte in dem Kontext loslassen und dieses Netzwerk sich auch wirklich bilden lassen. Und Netzwerke kann ich nicht steuern. Bei Netzwerken kann ich nur mit Einladungen arbeiten. Ich kann eine Einladung reinwerfen und gucken, ob das Netzwerk reagiert. Ne? Das ist genauso wie bei Social Media. Ich stelle irgendwas zur Verfügung, ich schreibe irgendwie was und manchmal kriege ich eine Rückmeldung, manchmal kommt ein Like oder jemand teilt es und manchmal nicht. Und genau das ist der Kerngedanke von diesen Netzwerken, die dann auch im Unternehmen entstehen. Sie können nur auf Einladung reagieren. Und ja, das, Ja, da haben wir jetzt auch schon alle 8 Open Patterns einmal durch, ne? Und man merkt, wie stark die alle miteinander verzahnt sind.
Im wahrsten Sinne des Wortes schließt sich da der Kreis jetzt. Ja. Wir werden noch mal ein paar Links in die Shownotes setzen, wo man noch mal weiter nachzulesen ist. Ihr habt eine Website, das Open Leadership Network, wo man reingehen kann. Du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich gerne noch mal rausheben möchte. Mhm. Vielfach wird auch von Netzwerkorganisationen gesprochen, die es jetzt braucht.
Ja.
Und du hast gesagt, das kann ich nur verhindern.
Ja.
Und genau. Da sind Unternehmen in den letzten 50 Jahren ziemlich gut drin gewesen, über Berichtswege und Reportingstrukturen Interaktionen zu verhindern. ja. Und da ist viel mit Weglassen getan, weil Menschen können das.
Genau. Ja.
Ja, cool. Also schließlich der Kreis war das Stichwort. Ich habe nämlich diesen Kreis gerade vor Augen, diese 8 Open Patterns. Herzlich gern, liebe HörerInnen, nochmal nachlesen, da reingehen, auch mit uns wie immer gerne in Kontakt kommen. Ich wahrscheinlich mit dir auch, Miriam, gerne. Da sage ich jetzt hoffentlich nicht zu viel.
Auf jeden Fall. Also über alle Kanäle, über die man mich erreichen kann, von Social-Media-Kanälen haben wir schon angesprochen, aber auch der klassische E-Mail- und Telefonkanal ist da offen. Und ich freue mich immer, wenn wir in den Austausch kommen. Und vielleicht auch die ein oder andere schon mit ersten Erfahrungen um die Ecke kommen und sagen, ja, ich habe das mal im Team diskutiert, ich habe mal geschaut hinter unserem aktuellen Problem, was liegen da eigentlich für Fragen und Probleme mit unseren, wirklich der Klarheit der Autorisierung dahinter, ne? Oder bei unserem aktuellen Problem, welches Problem haben wir da, unser Wissen zu teilen, ne? Also genau diese 8 Patterns dann mal zu gucken, was trägt das zu unserem aktuellen Problem bei. Gerne Erfahrungen damit teilen. Ich freue mich da immer über jede Nachricht.
Sehr gut. Dann folge ich jetzt abschließend auch noch mal einem meiner oder unserer Interaktionsprotokolle, einem Muster, nämlich das gehört sich so. Vielen Dank zu sagen für deine Zeit und den Input, den du uns wieder in den Podcast gegeben hast. Das hat mir ganz große Freude gemacht. Vielen Dank, Miriam.
Sehr, sehr gerne, Arne. Also immer gerne für dich und für den Kurswechsler-Podcast bin ich immer gerne zur Stelle.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.